Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Schön, Gottes Wort mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich immer Sonntag, nicht nur zu predigen oder so, sondern eure Gesichter zu sehen. Und ich habe immer das Vorrecht, jeden von euch hier oben sehen zu dürfen, begrüßen zu dürfen. Und vielleicht nimmst du an meiner Freude teil, schaust noch mal kurz nach hinten, nach vorne und sagst deinem Nachbarn mal einen schönen guten Morgen, schönen Gottesdienst. Wir kommen heute zum Abschluss unserer aktuellen Predigtreihe, nämlich zu Berufung und das am Leben Davids. Ich habe am Freitag eine Beerdigung machen dürfen, eine Person nicht aus dieser Gemeinde, und ich bin ihr auch nur einmal begegnet bei einer Trauung, die ich gemacht habe. Und verrückterweise wollte die Frau, dass ich ihre Beerdigung mache. Und ich kannte gar nicht so viel von ihr. Und dann setze ich mich da zusammen mit, sie hatte zwei Töchter. Also sie war eine ältere Frau, 86 Jahre. Und dann fingen die Töchter an, von ihr zu erzählen. Von ihrem Leben, von ihrem Charakter, ihrem Wesen, ihren Werten. Und ich dachte so nur, wow. Hey, ich habe da so viel Jesus drin gesehen. Und als ich dann diese Trauerfeier gehalten habe, von ihr gesprochen habe, dann durfte ich ihr Leben wertschätzen. Und durch ihr Leben durfte ich so viel über Gott, über seine Liebe, über seinen Plan für die Menschen erzählen. Und ich fand es einfach unglaublich schön und bin dankbar für dieses Leben, was diese Frau gelebt hat. Das ist Berufung. Ein Leben, das auf Jesus verweist. Ein Leben, worin man sieht, wie Gott gewirkt hat. Wo man Gottes Fingerabdruck gesehen hat und nichts anderes sagen kann als, da war Gott im Spiel. Das ist Berufung. Und ihr Lieben, das wünscht er sich auch für uns. Dass wir ein Leben führen, wo Menschen uns anschauen und sagen, keine Ahnung, ob es Jesus gibt oder so, aber der weist auf jeden Fall auf ihn hin. Ich finde das so cool. Guckt euch mal den hübschen Typen da hinten an, ne? Lukas, der macht Ordner. Wir denken so, ich habe mich so gefreut, ihn heute Morgen zu sehen. Er gibt sich Gott zur Verfügung. Ich habe früher mit dem Putzdienst angefangen, Lukas. Ein bisschen später. Wer weiß, vielleicht stehst du mal hier oben. Erzählst den Menschen von Gottes Liebe. Ich freue mich auf jeden Fall über das, was Gott mit dir vorhat. Yes. Zing mal kurz. So was darfst du mit mir morgens nicht machen, Lukas. Also wenn ich predige, dann egal. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir das Leben haben in dir. Und ich danke dir, dass du deinen Weg mit uns gehst, dass du daran teilhaben möchtest, uns teilhaben lassen möchtest, dass du sogar eine Berufung für uns hast mit unserem Leben in dieser Welt. Und ich bete, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen und dass du unser Herz dafür öffnest, zu hören, was du jedem Einzelnen hier persönlich sagen möchtest. Amen. Wir haben uns das Leben von David angeschaut. Unglaublich schöne Geschichte, unglaublich zu sehen, was Gott mit einem Menschen machen kann. Wir haben uns sein Leben im Verborgenen angeschaut, das, was Gott in seinem Leben im Verborgenen getan hat. Wir haben uns angeschaut, wo David im Vertrauen auf Gott über sich hinausgewachsen ist, einfach mal einen 3-Meter-Mann umgehauen hat. Wir haben uns seinen Leidensweg angeschaut und gesehen, wie wichtig auch dieser Prozess für seine Berufung war. Und letzte Woche hat Andi auch von seinem Scheitern gesprochen. Auch Berufene scheitern. Und heute wollen wir uns Gottes Verheißungen, also sein Versprechen für David anschauen. Und wir gehen jetzt noch mal ein paar Kapitel zurück. Ich glaube, letzte Woche hat Andi über 2. Samuel 10 gesprochen. Ich gehe noch mal 3 Kapitel zurück in 2. Samuel 7. Und wir wollen uns mal die ersten Verse direkt anschauen. König David wohnte in Frieden in seinem Palast. Der Herr hielt alle Feinde von ihm fern. Da sagte der König eines Tages zu dem Propheten Nathan: Ich wohne hier in einem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Ist das in Ordnung? Nathan bestärkte den König und sagte zu ihm: Mach dich nur ans Werk und führe aus, was du im Herzen bewegst. Der Herr wird dir beistehen. Wenn wir uns so Davids Geschichte ein bisschen anschauen, der musste einige Schlachten kämpfen. Der musste so einige Probleme überwinden. Und jetzt endlich ist er angekommen in einer Zeit des Friedens, die Gott ihm geschenkt hat. So eine richtig schöne Zeit, wo es ihm gut geht, er so im Leben angekommen ist und er jetzt so die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Also jeder, der so ein bisschen Gartenarbeit und sowas macht, der kennt das. Wenn du hart gearbeitet hast und du schaust auf das, was gewachsen ist, und jetzt ist es Zeit zu genießen. Und sein Palast ist fertig, aus Zedernholz. Und ich stelle mir das so richtig gut vor, so nach deutschen Manier. Bademantel, Käffchen, steht er da auf seiner Veranda, guckt sich seinen Garten an und denkt so, wow. Und dann schaut so David auf seinen wunderbaren Palast und er vergleicht ihn mit Gottes Stiftshütte. Und Gottes Stiftshütte ist ein Zelt. Und David sagt sich so, okay, mir geht's jetzt richtig gut, jetzt ist die Zeit, ich möchte was ganz Besonderes für Gott tun. Die Stiftshütte, die braucht mal so ein richtiges Upgrade. Es kann doch nicht sein, dass ich als König hier in so einem Palast wohne und Gott in einem Zelt. Die Zeit der Wanderung ist vorbei und jetzt muss ein richtiger Tempel kommen. Und ich glaube, dass David wahrscheinlich Gott einen Tempel bauen wollte. Steht da nicht drin, so was genau seine Motivation war, aber dass er damit Gott seine Dankbarkeit ausdrücken wollte. Und es war der ideale Zeitpunkt. Also eine gute Idee, oder? Dachte sich David zumindest. Ist logisch und hey, wer hat's mehr verdient als Gott, einen richtig schönen Tempel zu bekommen? Und dann geht er zu Nathan, ein Prophet, der wird später, wie ihr letzte Woche erfahren habt, noch sehr wichtig, und er fragt ihm um Rat. Meinst du, das ist eine gute Idee? Und Nathan sagt so, was fragst du mich das? Na klar, ist das eine gute Idee, mach das. Und an Nathan sieht man, hey, wie schön es ist, wenn man Menschen im Leben hat, die einem bei den Dingen, die uns auf dem Herzen liegen für Gott, bestärken und fördern, oder? Es ist so gut, so welche Menschen zu haben. Doch in dieser Geschichte ist es anders. Wenn ich so ein bisschen vorwegnehme, finden wir im Text Folgendes. Gott sagt nein. David hat diesen Herzenswunsch für Gott. Ich will dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt nein. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das richtig hart gewesen sein muss. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas so richtig auf dem Herzen hattest für eine Person. Vielleicht wolltest du für die Person etwas tun oder du wolltest der Person etwas schenken und die Person sagt, nein, danke. Das ist hart und das fällt uns irgendwie schwer, ganz besonders, wenn Gott unser Gegenüber ist. Der Vater, der uns liebt, der sich über uns freut, der unser Bestes möchte. Wie kann Gott zu so etwas Gutem Nein sagen? Die spannende Frage ist, warum handelt manchmal Gott so in unserem Leben? Und in dem Abschnitt, in dem wir uns heute anschauen, erfahren wir sehr viel, nicht über David, sondern über Gott. Wir bekommen einen Einblick in seine Leitlinien, darüber, was denkt Gott eigentlich? Wir dürfen in sein Herz schauen. Was ist ihm wichtig und auch, was versteht Gott eigentlich unter Berufung? Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, dich mal auf dieses Nein einzulassen und dadurch Gott besser kennenzulernen. Die erste Frage, die wir bewegen möchten, ist, wie tickt Gott eigentlich? Meine Kids gehen gerade zur Schule und Kindergarten, die haben so ein Freundschaftsbuch, ne? Und da schreiben alle schön rein, was sie mögen, was sie toll finden. Und wie tickt Gott eigentlich so? Nochmal zum Hintergrund. Es geht in dem Gespräch zwischen Gott und David um die Stiftshütte. Und die Stiftshütte wurde auch der Ort der Begegnung genannt. Und dieser Ort der Begegnung war ein Zelt, das Israel in der Zeit der Wüste gebaut hat, als sie aus Ägypten ausgewandert sind. Und darin war die Bundeslade mit den 10 Geboten. Und in diesem Zelt hat Gott über Jahrhunderte das Volk Israel begleitet. Darin war er gegenwärtig. Und ich kann mir vorstellen, dass dich David gedacht hat, hey, das war eine Zeit der Wüste. Das war eine Zeit der Flucht. Das ist nicht mehr heute. Und David sieht seinen Palast und er denkt sich so, okay, für damals war das eine gute Sache, aber das wird heute nicht mehr Gott gerecht. Es muss was anderes kommen, etwas Besseres. Und er fragt Nathan und Nathan bestärkt ihn. Er sagt so, das ist bestimmt richtig, das ist so gut, Gott wird mit dir sein. Und ich finde es interessant, dass manchmal Dinge uns so sicher scheinen, dass etwas anderes für uns gar nicht mehr in Frage kommt. Aber Gott sagt jetzt Folgendes. Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Er sagte zu ihm, geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Während der ganzen Zeit, in der ich bei den Israeliten vom Stamm zu Stamm gezogen bin, habe ich doch niemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Von keinen der Stämme, denen ich aufgetragen hatte, mein Volk Israel zu schützen und zu führen, habe ich je so etwas verlangt. Klare Ansage, oder? Was erfahren wir jetzt hier über Gott? Das Erste, was wir hier über Gott erfahren, ist, dass Gott nicht abhängig von etwas weder er noch etwas braucht. Er ist Gott. Und Gott scheint kein Tempel zu brauchen für sein Ego. Gott braucht keinen großen Bau, um das Gefühl zu haben, ach, jetzt endlich werde ich gewertschätzt. Jetzt endlich habe ich das, was ich brauche, um in Israel hier mal wirklich Gott sein zu können. Für Gott scheint das keine Bedeutung zu haben. Für Gott hat das keinen Wert und es ist ihm nicht wichtig. Und Gott spiegelt dann seine Gedanken. Er geht in einen Dialog mit ihm und er sagt das natürlich durch Nathan. Er sagt zu David, hey, war das unwürdig, wie ich die letzten Jahrhunderte unterwegs gewesen bin? War ich in diesem Zelt etwa weniger aktiv oder wirkungsvoll? Hat es irgendetwas ausgemacht, dass ich in einem Zelt unterwegs bin? An unterschiedlichen Orten? Hat das irgendeinen Unterschied gemacht? Und wisst ihr, in der Stiftshütte, sagt Gott, ging es doch um Begegnung. Das Zelt, die Stiftshütte da, war da für Begegnung. Und die fand statt. Gott war da, egal wie viel drumherum da auch war. Und ich finde es interessant, ich weiß nicht, ob du das schon mal bei dir gemerkt hast, wie schwer es im Leben ist, dass der Kern bleibt. Ist unglaublich schwer. Besonders wenn sich Dinge positiv entwickeln, wenn Situationen sich bessern, wie leicht es passiert, dass irgendwann es um die Nebensache geht, um das Drumherum, und der Kern in den Hintergrund rückt. Sei es im Sport oder in der Musik. Je erfolgreicher du wirst, umso mehr geht's um Geschäft, umso weniger um Musik. Umso mehr wichtiger wird es das Drumherum. Das Gleiche gilt für Beziehungen, Familie, Ehe und auch Gemeinde. Irgendwann kommen neben Gottesdiensten Aktivitäten dazu, Programme, Strukturen, alles wichtige Dinge, aber nur wichtig, wenn sie der Hauptsache dienen und nicht zur Hauptsache werden. Aber das ist unglaublich schwer. Wusstet ihr, dass ein Hausbau was unglaublich Schweres ist für Ehen, dass, ich weiß nicht wie viele, ich habe da keine Statistik zu, aber es ist bekannt, dass wenn Familien oder Ehen oder Paare sich ein Haus bauen, dass sie sich danach scheiden und trennen. Verrückt, oder? eine Nebensache, etwas, was man eigentlich für die Ehe tut, für die Familie. Und dann geht's nur noch um diese Sache und die Ehe oder die Beziehung bleibt auf der Strecke. Verrückt, oder? Die Frage ist, die Gott auch darin stellt, ist, was ist wirklich wichtig? Und wir denken oft, wir wissen es. Und wir, ich auch. Ich denke auch oft, dass ich weiß, was Gott wichtig ist. Ich lese ja auch sein Wort, oder? Aber es ist gar nicht selten, dass wir uns was vormachen. Dass wir gar nicht wissen, was Gott wirklich wichtig ist. Und selbst einem König und einem Propheten ging es so. Wie geht's also uns? Es ist so wichtig, dass wir in unserer Berufung, wir in unserem Weg mit Jesus, dass wir unsere Motive, das, was wir tun, unsere Pläne von Gott reflektieren lassen. Schauen, was Gott wirklich wichtig ist. Und Gott sind manchmal ganz andere Dinge wichtig, als wir denken. Und so führt Gott auf jeden Fall das Gespräch fort und er sagt, ich habe nie einen Tempel gefordert. Zu keiner Zeit habe ich mich beklagt oder irgend so etwas eingefordert. Auch hier, ich will es ganz kurz halten, aber was denken wir manchmal, was Gott von uns fordert? Was tun wir manchmal für Dinge, nur in dem Denken, damit Gott zufriedenzustellen? Gott glücklich zu machen und dann, vielleicht segnet er uns dann ja auch ein bisschen, oder? Was Gott mit der Stiftshütte wichtig war, war Begegnung. Er hat gesagt, ich will mitten unter euch wohnen. Und ich habe da eine Idee mit diesem Zelt. So und so kann es aussehen und darin will ich mitten unter euch sein. Und doch, das Interessante ist, als Gott Mose, ja, wir gehen jetzt mal zurück zu Mose, da war damals die Stiftshütte gebaut worden, sagt dem mal, ich will diese Stiftshütte haben oder lass die bauen. Da sagt er ihm den Plan und er sagt dem Volk, dass sie etwas dazu beitragen können. Aber was und wie viel sie geben, sollen sie freiwillig geben. Er hat nichts eingefordert. Er hat gesagt, sie sollen es freiwillig geben und sie haben gegeben, was sie wollten. Es ist sehr interessant, was wir hier über Gott erfahren. Gott ist es wichtig, bei uns zu sein. Er hat einen Plan und er hat eine Berufung für diese Gemeinde, für dein Leben, für diese Stadt, für dieses Land, für diese Welt. Aber Gott zwingt sich uns nicht auf. Gott zwingt sich uns nicht auf. Er zwingt uns nicht, Zeit mit ihm zu verbringen. Obwohl wir bei ihm Frieden, Ruhe, Orientierung finden, er drängt sich uns nicht auf. Er hat uns sein Wort gegeben. Dadurch möchte er zu uns sprechen. Aber er zwingt uns nicht, sein Wort zu lesen. Er zwingt uns auch nicht, ihn anzubeten. Er zwingt uns nicht, ihm zu dienen, obwohl das das Beste ist, was wir mit unserem Leben tun können. Er fordert es nicht ein, obwohl er es mehr, wie Christoph auch richtig gesagt hat, er es mehr als verdient hat. Und ihr Lieben, obwohl der Heilige Geist in jedem von uns lebt, der an Jesus Christus glaubt, zwingt der Heilige Geist seine Leitung uns nicht auf, sondern er wartet auf unsere Freiwilligkeit. Und so war es auch bei der Stiftshütte. Sie ist Realität geworden, weil Menschen gesagt haben, hey Gott, du hast da eine Idee, du willst bei uns wohnen, hey, dazu möchte ich gerne beitragen. Dazu gebe ich mein Herz und meine Ressourcen. Und so handelt er auch mit uns. Das Zweite, was wir hier erfahren, ist, Gott entscheidet, was er will. Denn es ist Gottes Geschichte, nicht Davids Geschichte. In den letzten paar Jahrhunderten ist Gott mit einem Zelt klargekommen und es war okay für ihn. Hätte er was anderes gebraucht oder sich gewünscht, dann hätte er das gesagt. Und Gott sagt damit, ich entscheide, was ich will und ich entscheide, was ich veranlasse, denn ich bin Gott. Er ist Gott. Und vielleicht war Davids Anliegen so ein bisschen etwas Mitleidiges. Armer Gott, oder? Ständig muss er sich um Israel kümmern, gegen diese Philister kämpfen. Und jetzt habe ich hier meinen Palast und, armer Gott, der arme Kerl, da hinten in der Ecke von Jerusalem hat er sein Zelt. Ich glaube, ich greife ihn mal unter die Arme, oder? Kümmert sich ja doch sonst keiner um ihn. Und wisst ihr, unsere Zeit, sie schreit regelrecht danach, dass Gott Hilfe brauchen könnte, seinen Plan für diese Welt umzusetzen. Immer mehr Menschen, in Deutschland zumindest, kann auch global sein, treten aus der Kirche aus. Immer weniger Menschen interessieren sich für Gottes Ordnung, für seine Schöpfungsordnung und sie erfinden selbst irgend so ein Zeug, denken sie zumindest. Und wenn wir uns all die Not und Probleme in dieser Welt anschauen, boah, Gott, bist du wirklich nur auf Kurs? Geht's dir gut? Hast du noch alles im Blick? Und ich glaube, obwohl David so eine gute Herzenshaltung bei dieser Sache hatte, kann es geschehen, passieren, dass wir denken, wir müssten Gottes Job übernehmen. Und dann machen wir sind bei Berufung, ne? Denken wir sind berufen, irgendwelche Dinge zu tun, die er uns gar nicht gegeben hat. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der durch sein Wort diese Welt geschaffen hat, auf der wir sind, auf der wir atmen, der Anfang und auch Ende gesetzt hat, ihr Lieben, der braucht uns nicht. Gott braucht uns nicht. Er ist Gott. Er bestimmt den Lauf der Zeit und er hat die Kontrolle über den Lauf der Zeit. In Epheser 1, Vers 4 lesen wir, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen, aus Liebe. Bevor Gott diese Welt gemacht hat, wusste der, wie drunter und drüber das hier gehen wird. Er wusste das und er hat es trotzdem gemacht. Und er hat einen Plan eingebaut von vornherein und hat gesagt, ich werde eines Tages meinen Sohn hierher schicken, durch den wir alle erlöst werden sollen. Gott entscheidet, wie er seine Geschichte schreibt und er wird sie auch umsetzen. Und Leute, ich bin eigentlich so immer ein Fan, ich bin immer sehr viel im Neuen Testament unterwegs. Ich habe euch ja schon oft jetzt auch erzählt, ich bin wieder ein bisschen mehr im Alten Testament unterwegs und es ist so unglaublich zu lesen und zu sehen, was Gott dort für Verheißungen ausgesprochen hat und was davon schon alles eingetroffen ist. Und er hat uns auch im Neuen Testament, zumindest für uns jetzt gerade gefühlt, diese wilden Zeiten vorausgesagt und hat gesagt, die Zeiten, die werden noch wilder. Aber er ist in Kontrolle. Und wenn wir uns diese ganze Not dieser Welt anschauen, dann müssen wir feststellen, wir können ihr nicht begegnen. Das kann nur Gott. Wenn wir versuchen, dieser Not zu begegnen, dann würden wir daran zerbrechen. Aber was wir tun können, ist, dass wir uns in seine Idee, in seinen Plan hineinnehmen lassen und uns zur Verfügung stellen für das, was er uns anvertrauen möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Spannende bei Gott ist, er hat einen unumstößlichen, souveränen Plan. Und doch hat er sich dazu entschieden, deine und meine Freiwilligkeit in diesen souveränen Plan einzubauen. Er geht seinen Weg. Er wird sein Reich aufrichten. Und er lädt uns ein, dass wir in unserer Freiwilligkeit uns in diesen Plan hineinbauen lassen. Und es tut so gut zu wissen, Leute, dass wir diese Welt nicht retten können und auch nicht müssen, sondern dass Gott einen Plan hat und diesen umsetzt. Er hat eine Idee und er möchte uns da hineinnehmen, wenn wir uns darauf einlassen. So wichtig, dass wir verstehen, Gott ist und bleibt Gott dieser Welt. Und ihr Lieben, das darf uns Zuversicht geben, dass wir mit ihm auf unserer Seite zuversichtlich weitergehen können. Auch in Turbulenzen und in Herausforderungen, die wir erleben. Und nun lasst uns mal weiterschauen. David will jetzt Gott ein Haus bauen. Was sagt Gott? Wir gehen weiter in Vers 8. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe all deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und sich nicht mehr vor Unterdrückern fürchten muss wie früher. Auch noch zu der Zeit, als ich Richter über mein Volk berief. Dir aber habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Puh. Gott darf auch gerne mal mit mir so sprechen, ja? Obwohl, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann hat Gott viel krassere Sachen zu uns gesagt als zu David. Egal. Im Orient war es damals so üblich, dass dein Status deine Macht demonstrierte. Je mehr Macht, deswegen umso größer auch die Häuser, hat sich heute auch nicht geändert. Und umso einen besseren Job du hast, so mehr du verdienst, umso größer auch das Haus und auch das Auto. Oder habt ihr schon mal irgendwie einen Chef in einem kleinen Twingo oder Corsa gesehen? Gibt's bestimmt mal den einen oder anderen, aber ist auf jeden Fall nicht die Gewohnheit. Und David, wie gesagt, hat viel erreicht, viel geschafft. Und jetzt so als krönender Abschluss seiner Siegesreihe sagt er so, hey, jetzt dieses Sahnehäubchen, ne? Jetzt noch der Tempel. Dass alle sehen, wie groß unser Gott ist. Und Gott sagt, hey David, warte mal. Ich war das doch, der dich von der Weide geholt hat. Ich habe dich doch die ganze Zeit begleitet, gesegnet, beschützt, dir Erfolg gegeben und Autorität über Israel. Ich habe dich doch in meinen Plan hineingenommen. Ich habe doch im Hintergrund die Bahnen gelegt, die du gegangen bist. Und wenn wir uns Vers 8 anschauen, dann sehen wir, hey, wie oft das Wort ich darin vorkommt. Ich, Gott. Gott macht dich hier deutlich, hey, lieber David, ich hab dich richtig lieb, bist ein toller Typ, aber es geht gar nicht so viel um dich. Es geht gar nicht so sehr um deine Ideen, sondern es geht um meine Wege, um meine Ideen für diese Welt und für dich. Da ist ein Bild, das ist viel größer. Und dieses Bild ist auch viel größer als du, David. Und dich habe ich zu etwas anderem berufen. Es ist interessant, obwohl Gott gesagt hat, ich brauche keinen Tempel, hatte der diesen David lieb und hat gesagt, ne, er hat auch mit Abraham immer diskutiert und sowas. Und er hat gesagt, okay, ich lasse mich doch irgendwie ein bisschen auf diese Idee ein, aber ich forme sie um. Er sagt, einer deiner Söhne wird's tun. Und wir müssen wissen, David war ein Krieger. David musste für das Reich Israel kämpfen. Und David war ein unglaublich guter Psalmist. Heute jeder von uns profitiert von dem, was David geschrieben hat. Und sein Sohn Salomo, der war ein Genie. Der hatte die größte Weisheit, die ein Mensch, also bis auf Jesus, hier auf der Erde haben konnte. Und er wusste viel besser, wie man diesen Tempel gut für Gott baut. Ihr Lieben, das ist so manchmal interessant. Wir denken manchmal, auch in unserer Geschichte, in unserem Leben, gar nicht so selten denken wir wie so ein Film, wir sind der Hauptcharakter im Film, oder? Die Hauptperson, um die sich alles dreht. Gott kommt in unser Leben und Gott segnet unser Leben. Gott segnet unsere Pläne, die guten Dinge, die wir tun, unsere Familie. Aber so ist das gar nicht, sondern Gott macht hier deutlich, ihr Lieben, es geht um das Reich Gottes. Es geht um seinen Plan, durch den wir durch Jesus kommen wir in dieses Reich. Und wir werden Teil von seinem Reich, von seinem Plan und nicht Gott. Wir Teil meines Reiches. Das sagt hier Gott. Und Gott malt David hier vor Augen. Du willst was für mich tun? Lass mal ein ganz bisschen zurückschauen. War ich das nicht, der dich da von der Weide geholt hat? War ich das nicht, der dir Gelingen geschenkt hat über all deine Feinde? War ich es nicht, der dich gesegnet hat? Bist du nicht heute der, der du bist, weil ich es so gemacht habe? Das ist mein Weg mit dir. Mein Weg mit dir und nicht dein Weg mit mir. Ihr Lieben, David hatte eine außergewöhnliche Geschichte und manchmal fällt uns das schwer. Ich habe schon bei der ersten Predigt gesagt, uns so ein bisschen mit David zu identifizieren. Er war ein König, der konnte gut schreiben, der sah gut aus, ne? Aber es geht hier um eine Grundsatzentscheidung, die ausdrückt, was Glaube eigentlich bedeutet. Es heißt, Teil zu sein auf Gottes Weg und nicht Gott Teil zu sein auf meinem Weg. Und das sind zwei komplett verschiedene Ausrichtungen, wie wir unser Leben führen können. Wir können das Gleiche tun mit der vollkommenen unterschiedlichen Ausrichtung. Wir können Zeit, Fähigkeiten und unser Geld oder was auch immer Gott zur Verfügung stellen mit der gleichen Herzenshaltung wie David. Aber der Unterschied ist, tue ich das, weil ich das tun muss, weil das Gott fordert, weil ich Gott etwas Gutes tun will, vielleicht damit er mich zurücksegnet, oder habe ich erkannt, dass Gott mein Versorger ist, dass all das, was ich habe, er ermöglicht hat. Mein Job, das, was ich lernen durfte, dass ich arbeiten darf, einen Beruf habe, hey, das habe ich mir nicht selbst verdient. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Perspektiven auf das Leben. Das eine ist nicht schlecht, aber es ist Religiosität. Und das andere ist Berufung zu leben. Zu sehen, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Auch meines Lebens. Und dass er mich führt. Und dass er der Schreiber ist, nicht ich. Freunde, es geht nicht um unsere Ideen für Gott, so gut sie auch sein mögen, sondern es geht darum, dass wir uns in seine Ideen hineinnehmen lassen für uns und für diese Welt. Und Gott sagt, nun, ich baue dir ein Haus. Interessant, oder? Der hat den Palast, also natürlich hat Gott nicht gesagt, ich baue dir jetzt noch einen zweiten Palast, sondern in Vers 16 lesen wir, dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Gott sagt hier zu David, ich festige deine Königsherrschaft. Ich werde dafür sorgen, dass durch deine Berufung etwas heranwachsen wird, was dein irdisches Leben übersteigen wird. Etwas von ewigen Bestand, eine ewige Königsherrschaft. Und auch hier ist der Hinweis natürlich, dass aus Davids Blutslinie Jesus Christus kommen wird, auf den Gott das Reich Gottes ruhen lassen wird. Die ganze Königsherrschaft, das ewigen Bestand hat. Den letzten Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist Leben im Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Davids Gedanken sind logisch. Ist ja auch nett, wenn Gott sagt, du musst mir nichts bauen, ich baue dir was. Aber wir wissen, David war jemand, der hat für Gott gebrannt. Der hat Gott geliebt und deswegen war er ein Mann nach Gottes Herzen. Und ich kann mir vorstellen, hey, David hätte sauer sein können. David hätte frustriert sein können oder David hätte auch sagen können, was soll der machen? Ich bin der Berufene. Ich bin König. Ich trommel ein paar Leute zusammen und wir bauen den Tempel. Aber wir sehen, warum David ein Mann nach Gottes Herzen war. David hatte die Idee. Aber David lässt sich in den Plan und die Idee Gottes einbauen. Was ist das, was David darauf tut, als Nathan ihm diese Botschaft überbringt? Er geht ins Zelt, was er upgraden wollte, und er betet. Und er sagt in Vers 25, So bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tu, wie du geredet hast. Hey, wenn das es ist, was du mir zugesagt hast, dann mach das so. Dann verlasse ich mich auf dein Wort. Letzte Woche, wer da war, hat die Predigt von Andi mitbekommen, wo es um Davids Versuchung ging und David kläglich gescheitert ist. Und das Interessante ist, David hat sich noch viel mehr geleistet, auch in seiner Familie. Und doch, wir wissen, dieser Abschnitt ist, bevor das alles passiert ist. Gott gibt ihm dieses Versprechen mit Blick auf all diese Fehlschläge, die David noch gehen wird. Und es ist so gut für uns zu hören, die wir auch scheitern, die wir es auch nicht hinkriegen. Gottes Versprechen gelten auch, wenn Menschen scheitern. Vielleicht hast du schon vieles für Gott versucht und du bist gescheitert und trotzdem gelten seine Versprechen für dich. Gottes Ideen und Wege sind fester als unsere Entgleisungen. Und Gottes Berufung für unser Leben ist größer als das, was wir jetzt sehen und was wir erleben. Freunde, wir sind in der FCG Oldenburg und ich sehe Erika da vorne. Die hat alles miterlebt. Und wisst ihr, diese Gemeinde, dass wir hier heute so sitzen, ist das Ergebnis von Gottes Plan. Ich ganz bestimmt nicht, auch Jan nicht, auch wenn ich dich sehr lieb habe. Auch keine anderen, sondern es war Gott, der seinen Plan umgesetzt hat. Aber es gab Menschen, die diesem Wort von Jesus Glauben geschenkt haben. Ich will meine Gemeinde bauen. Die dem vertraut haben, die diesem Wort Glauben geschenkt haben und die sich in Gottes Plan haben einbauen lassen. Und ihr Lieben, von diesem Segen profitieren wir heute. Das, was wir hier tun, ist nicht nur, weil wir jetzt heute hier so schön zusammengekommen sind, sondern weil wir auf den Segensspuren gehen, all der Menschen, die Gottes Plan vertraut haben und sich einbauen lassen haben. Ist das nicht unglaublich? 75 Jahre, also jetzt schon 76 oder 77 Jahre, hey, wir haben einige Fehlentscheidungen getroffen. Es gab Spaltungen und wir sind nicht immer Gottes Plan gefolgt. Und wie gesagt, Erika könnte viele Abende oder Tage auch damit füllen, davon zu sagen. Und trotzdem gilt Gottes Berufung für diese Gemeinde. Und trotzdem sind wir heute hier und feiern Gott, wir anbeten ihn, wir teilen die frohe Botschaft, weil sein Plan größer ist. Und sein Plan viel größer ist als ich oder wir, sondern über Generationen hinaus. Ist das nicht unglaublich? Weil David geglaubt hat, ist Salomo gekommen. Und Jesus kommt aus seiner Blutslinie. Weil die Jünger damals geglaubt haben, in Gottes Idee, sind wir heute hier. Gibt's die FCG. Und ihr Lieben, Gott möchte uns hineinnehmen in unserer Berufung, dass wir einen Weitblick entwickeln. Dass wir lernen, einen Blick über den Horizont zu bekommen, damit wir heute gute Entscheidungen treffen können, die nicht nur gerade das hier sehen, sondern Gottes großen Plan, der so viel größer ist als wir, damit Generation zu Generation gesegnet werden. Ist das nicht unglaublich? Das ist Gottes genialer Plan für dich und für mich, für diese FCG. Und ihr Lieben, ich möchte davon ein Teil sein. Ich bin nicht dieser Plan, aber ich möchte dem Glauben schenken und Teil davon sein. Ich möchte daran glauben, dass Gott mit mir eine Berufung darin hat. Und deswegen, die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Ich möchte nochmal die drei Punkte zusammenführen und sie in eine Frage formulieren. Hey, prüfst du deine Ideen, dein Leben, dein Handeln an dem, was Gott wichtig ist? Lässt du es von Gott reflektieren? Oder tust du nur, was du für fromm und richtig hältst? Die zweite Frage ist, wo ist es für dich dran, deine Ideen mal beiseite zu legen und dich in Gottes Plan mit hineinnehmen zu lassen, der vielleicht ganz anders aussieht, als dein Plan gerade aussieht. Aber darf dir Gott etwas zeigen und darf Gott dich einladen in diesen Plan? Und die dritte Frage ist, woraus lebst du deinen Glauben? Lebst du deinen Glauben aus Dingen, die du tust? Abends vom Essen, schön beten, sonntags, ihr habt alle richtig gemacht, schön zum Gottesdienst gehen, Gottesdienst feiern, ein bisschen in der Bibel lesen. Oder lebst du deinen Glauben aus den Zusagen Gottes, die Gott dir gemacht hat? Lieben, das sind ganz wichtige Fragen. Ganz wichtige Fragen. Weil Gott eine Berufung für dich hat. Deswegen sind sie wichtig. Weil Gott eine Berufung für dein Leben hat und für mein Leben hat. Und er möchte in deinem Leben etwas bewirken, was noch Generationen segnen wird, die wir gar nicht mehr miterleben werden. Und ich lade dich ein, wie David, der einen Plan für Gott hatte, weil er gesagt hat, okay, Gott, du sagst mir das. Okay, ich vertraue deinem Wort, dass du es besser weißt. Und dass das mich nicht ausgrenzt, sondern dass du mich in diese andere Idee mit hineinnehmen wirst. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Hey, dann gilt dir das, was Gott zu David sagt, auch. Er hat eine Berufung für dein Leben. Eine Berufung in Ewigkeit. In seiner Liebe zu leben, in seiner Vergebung, in seiner Versöhnung. Und er lädt dich ein. In Jesus Christus reicht er dir die Hand. Er sagt, nimm meine Hand. Ich habe alles für dich getan. Ist das nicht genial? Das ist die frohe Botschaft und sie gilt dir. Lieben, wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit und ich glaube, wir werden Beter an den Seiten stehen haben, die für dich beten. Vielleicht möchtest du heute eine neue Entscheidung treffen. Vielleicht gibt es Dinge, die du mit Gott bereinigen möchtest. Du kannst es an deinem Platz tun, aber nimm auch gern jemanden, einen Beter in Anspruch. Aber geh nicht einfach nach Hause, sondern Gott hat heute an deine Tür geklopft. Und er sagt, mein Kind, ich habe was vor mit dir. Ich habe eine Idee. Darf ich sie dir zeigen? Darf ich dich hineinnehmen? Und du darfst entscheiden, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für David. Ein Mann, der so viele Fehler hatte und doch ein Mann nach deinem Herzen.